HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
One day, baby, we'll be old.
Jetzt nach der Übergabe vom Nachtdienst habe ich hier meine 18 Patienten, die ich messen muss. Das heißt, ich muss Blutdruck, Puls, Temperatur messen. Die Betten müssen gemacht werden. Und 4 von den Leuten müssen noch komplett gewaschen werden.
Oh, baby, we'll be old.
Zeit zum Reden hat die Schwester nicht, denn bezahlt wird die Pflege im Minutentakt.
Es gibt einfach immer weniger Personal für, ja, im Prinzip immer mehr Patienten. Die Arbeit verdichtet sich auch einfach.
Wir machen mit diesen großen Pflegeeinrichtungen die Menschen in der Regel hilfloser, als sie sowieso sind.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. I said,
wir tun etwas, um vermeintlich zu helfen. In Wirklichkeit beschleunigen wir sogar den Kreislauf, dass Allgemeinzustand, Lebensqualität drastisch reduziert werden.
Immer mehr Deutsche haben Angst, im Alter ein Pflegefall zu werden und die Kosten dafür nicht tragen zu können.
Das Ökonomische ist so dramatisch zugespitzt, dass viele Fachleute inzwischen schon von einem zu erwartenden Pflege-GAU reden, wenn nicht endlich umgesteuert wird.
Den größten Schiffbruch, den ein Mensch erleiden kann, ist das Alter, bilanzierte der verstorbene Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein seine Erfahrung. Buddhistische Denker betrachten das Alter und den Tod als Transit zu einer neuen Erfahrung. Der Alter oder der Alltag in Massengesellschaften zwingt jedoch vielen Menschen andere, weniger philosophische Gedanken auf. Sie kennen alle die Berichte. Hilflose und schwache alte Menschen erleiden Einsamkeit und nicht selten sogar Misshandlungen in Heimen. Im Zeittakt gepflegt zu werden, lässt kaum Zeit für zwischenmenschliche Begegnungen, für eine menschenwürdige Behandlung. Die nüchternen Zahlen belegen, wir werden immer älter. Altenpflege im Heim leidet leider unter einem fast schon industrialisierten Ablaufprozess. Die Frage danach, wo hier der Mensch bleibt, wirkt in dieser Zweckrationalität der geriatrischen Abteilungen schon fast etwas antiquiert. Doch hier meldet sich Widerstand und Protest. So werden seit gut 20 Jahren immer wieder Pflegeheimskandale bekannt. Die medikamentöse sogenannte Ruhigstellung und frühe Bettzeiten sind nur eine kritisierte Erscheinung. Jetzt aber fordern Lobbyisten die grundgesetzliche Verankerung der Würde im Alter. Ein Meilenstein soll hier gesetzt werden, der gleichzeitig Warnung und Verpflichtung bedeutet. Um dieses Thema, den jüngsten politischen Rangeleien darum und um Perspektiven der Altenpflege wollen wir uns heute kümmern bei der Tag auf HR2 Kultur. Vor irgendwelchen großen Analysen und Ideen soll aber die Beschreibung des erlebten Alltags stehen, die unser Kollege Florian Schwinn aus ganz subjektiver Sicht für uns aufschrieb.
Es war alles gut geplant. Das altersgerechte Apartment in der Seniorenwohnanlage war angemietet und eingerichtet. Die Mutter würde sich dort wohlfühlen. Sie hatte die Wohnung selbst ausgesucht. Sie hatte sich zum Teil neu eingekleidet, um mithalten zu können in der gepflegten Hotelatmosphäre unter den gediegen gekleideten Alten. Jetzt sollte sie sich nur noch in der Reha ganz erholen von dem leichten Schlaganfall. Der Professor im Krankenhaus hatte gesagt, in einem halben Jahr werden sie davon nichts mehr merken. Alles wird gut. Die Krankenkasse hatte 2 Wochen Reha in einer modernen privaten Klinik genehmigt. Damit fing das Übel an. Eine zwar alte, aber wache und ziemlich fitte Mutter auf dem besten Wege der Genesung wurde in der Reha-Klinik in 2 Wochen zum schwerkranken Pflegefall gemacht. Als erstes verpasste ihr die Klinik ein Norovirus, mangelnde Hygiene, typisch für deutsche Krankenhäuser. Unter Umständen tödlich, vor allem für alte Patienten. Das Virus verwandelte die Mutter in bettlägerige Hilflosigkeit. Nach 1 Woche im Bett traten die ersten Druckstellen auf, an den Fersen, am Rücken, am Steiß. Wir wiesen die Pfleger darauf hin. Wir sprachen mit dem Stationsarzt. Wir verlangten umgehend Lagerungsmaßnahmen, um den drohenden Dekubitus, die offene Wunde, zu verhindern. Nach 2 Wochen waren die Fersen blutig, die Druckstelle am Steiß war offen. Dekubitus. Die Pfleger und der Arzt gelobten Besserung. Die Reha wurde verlängert, die offenen Wunden wurden behandelt. In der 3. Reha-Woche kam das 2. Virus, wieder mit Durchfall, Verlängerung der Bettlägerigkeit, die Druckstelle am Rücken brach auch auf. Nach 3 Wochen brachen wir die Reha ab, ließen die Mutter ins Krankenhaus zurückbringen. Jetzt endlich wurde sie fachgerecht gelagert. Die offenen Wunden an den Fersen und am Steiß waren bald wieder geschlossen. Die offene Wunde am Rücken blieb. Sie war tief und groß, man hätte mehrere Finger hineinlegen können. An einen Einzug in die Seniorenwohnanlage war nicht mehr zu denken. Die Reha-Klinik hatte die Mutter in 3 Wochen zum Pflegefall gemacht. Sie war entkräftet, weiter bettlägerig, zunehmend verwirrt. Was wir jetzt brauchten, war ein Platz im Pflegeheim. Dort lebt die Mutter nun seit 3 Jahren. Sie ist nie wieder auf die Beine gekommen und sie wird das auch nie wieder. Ihre Füße sind inzwischen verkrüppelt, die Muskeln zurückgebildet. Die offene Wunde am Rücken ist 3-mal operiert worden und nun, 3 Jahre später, ist die Wunde nur noch daumennagelgroß. Nur noch, immer noch. Der Arzt macht uns wenig Hoffnung, dass sie diesen Restdekubitus in diesem Leben noch einmal ganz los wird. Im Zimmer hängt ein Lagerungsplan. Alle 4 Stunden kommt jemand und schaut nach ihr, passt auf, dass sie nicht auf der Wunde liegt und dass sie keine anderen Druckstellen bekommt. Im Lagerungsplan wird jede einzelne Umlagerung vermerkt. 3-mal täglich gibt es Essen, 2-mal täglich wird gepflegt, alle 4 Stunden umgelagert. Das war's. Für mehr ist keine Zeit. Mehr Beschäftigung mit der Alten im Zimmer 202 ist nicht vorgesehen im Pflegeplan. Die Mutter hat sich selbst gnädig in die Demenz entlassen.
Alltag im Pflegeheim. Nur ein Beispiel, geschildert von Florian Schwen. Der Tag auf HR2 Kultur. Notstand, Pflege, wo bleibt die Menschenwürde? So fragen wir heute. Ohne Zweifel hat es auch die Politik verstanden, denn hier sind staatliche Stellen als Rahmengeber gefordert. Diese Einsicht ist aber nicht ganz neu. Vanessa Rennert über den Stand der Dinge bei der sozialen Pflegeversicherung.
Der Pflegeversicherung fehlt Geld.
Das ist wohl das offensichtlichste Problem. Die Ausgaben liegen heute mehr als 4-mal so hoch als noch vor 20 Jahren. Aber der Beitragssatz, den Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte zahlen müssen, ist in der ganzen Zeit nur moderat gestiegen. Im Jahr 1996 lag er bei 1,7%. Jetzt liegt er für Versicherte mit Kindern bei 2,05, für Kinderlose bei 2,3%. Dementsprechend konnten die Leistungen etwa für einen Platz im Pflegeheim kaum angehoben werden. Die Folge: Die Versicherten müssen heute für die Pflege immer mehr aus eigener Tasche beisteuern.
Die Pflegeversicherung schützt nicht vor Armut.
Immer mehr Menschen sind im Fall der Pflege auf Sozialhilfe angewiesen. Im Jahr 2012 waren das über 32.000 Menschen in Hessen. 25% mehr als noch im Jahr 2007. Dabei sollte genau das mit der Einführung der Pflegeversicherung verhindert werden. Immerhin hat die neue Bundesregierung jetzt einen Entwurf für die Pflegereform vorgelegt. Die Beitragssätze sollen deutlich steigen. Sehr zum Leidwesen der Arbeitgeber, die ja die Hälfte der Beiträge zahlen. Sie fürchten zu hohe Lohnnebenkosten. Werner Scherer, bei der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände VHU, zuständig für den Bereich Sozialpolitik.
Wir haben vorgeschlagen, dass man die Finanzierung der Pflege abkoppelt von der Arbeit, indem man umstellt auf ein einkommensunabhängiges Pflegeprämiensystem und indem man dann den Arbeitgeberanteil sozusagen mit dem Bruttolohn an den Arbeitnehmer auszahlt.
Unwahrscheinlich, dass die Politik diesen Vorschlag aufgreift. Unwahrscheinlich auch, dass sie die Trennung zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung aufhebt. Die kritisiert etwa der Sozialverband VDK. Die private Pflegeversicherung sei finanziell besser aufgestellt als die gesetzliche. Die Politik will aber mit dem neuen Vorschlag zur Pflegereform ein weiteres Problem angehen, das schon seit Jahren bekannt ist. Denn
die Pflegeversicherung ist nicht mehr zeitgemäß.
Es gibt nur 3 Pflegestufen. Experten kritisieren, dass Menschen mit Demenz benachteiligt werden. Gesundheitsminister Hermann Gröhe, CDU.
Bislang haben wir ein relativ starres System von Pflegestufen, das ganz stark an der körperlichen Beeinträchtigung ausgerichtet ist und das sich danach richtet, welche Zeit für die Hilfe beim Essen, beim Waschen, beim Anziehen von der Person, die Hilfe leistet, aufgewendet wird.
In Zukunft soll es 5 Pflegestufen geben. Demenz und andere geistige Erkrankungen sollen stärker berücksichtigt werden. Der VDK rechnet aber damit, dass die neuen Pflegestufen frühestens im Jahr 2017 eingeführt werden können. Eine zu lange Zeit für die 2,5 Millionen Menschen, die heute schon pflegebedürftig sind, sagt der VDK.
Vanessa Rennert berichtete über den Stand der Dinge bei der sozialen Pflegeversicherung. Zu Gast hier im Studio ist Philipp Stielo, Pressesprecher beim VdK Hessen-Thüringen. Guten Abend, Herr Stielo, erstmal.
Guten Abend.
Der VdK bezeichnet in seiner spektakulären Verfassungsbeschwerde, so wird zumindest in den Medien darüber berichtet, den Zustand in deutschen Pflegeeinrichtungen als grundgesetzwidrig und prangert das als gesetzgeberisches Unterlassen an. Wie sind Sie zu der Auffassung gekommen?
Ja, es gibt zahlreiche Studien, die davon ausgehen, dass in Deutschland einen flächendeckenden Missbrauch gibt in Heimen. Missbrauch im Sinne davon, dass Menschen zum Beispiel fixiert werden, durch Medikamente ruhiggestellt werden, zum Teil auch geschlagen werden. Und da geht man von 15-20% aus.
Das ist ja mehr als noch vielleicht, dass man sagt, es passiert vielleicht mal, so schlimm es ist.
Es ist ein strukturelles Problem, das zeigen diese Studien. Und deswegen glauben wir auch, dass die Politik gefragt ist. Insbesondere, weil die Menschen in Heimen sich natürlich schwer wehren können. Wir haben da die Situation, das sind zum Teil demente Menschen, das sind Menschen, die hatten einen Schlaganfall, können vielleicht gar nicht mehr sprechen, die haben völlig überforderte Angehörige. Und es gibt ganz wenige Klagen. Und das steht im schweren Gegensatz zu den Studien. Und da sagen wir, da muss die Politik ihrer Schutzverpflichtung nachgehen und muss diese Menschen, die sich selbst nicht mehr schützen können, die in den Heimen leben, die auch von den Heimen abhängig sind, die muss sie schützen.
Mhm. Noch genauer, Sie wollen ja eigentlich das Parlament dazu zwingen, im Interesse von Millionen Alten, Dementen und Pflegebedürftigen zu einer eine Pflege dann in Würde durchzusetzen, mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts. Und das ist ja der E-Punkt auf der ganzen Sache drauf.
Ja, es gibt ja Grundrechte. Eins ist das der körperlichen Unversehrtheit. Und ein zweites ist das der Menschenwürde. Und das muss das Verfassungsgericht schützen, diese Grundrechte. Und wenn die nicht gegeben sind, dann kann das Verfassungsgericht das feststellen. Und dann muss die Politik handeln, wenn ein entsprechendes Urteil. Das Verfassungsgericht macht keine eigenen Urteile. Aber aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichts ist die Politik aufgefordert, dann zu handeln und bessere Voraussetzungen zu schaffen.
Haben Sie schon Reaktionen, zum Beispiel auch vom Gesundheitsminister Hermann Gröhe, bisher dazu erfahren?
Ja, die Politik ist wenig begeistert von unserer Klage, wen wundert es, und verweist darauf, dass sie jetzt ja selbst eine große Pflegereform auf den Weg bringen wollen. Bloß hören wir das seit 2009, da gibt es einen entsprechenden Pflegebedürftigkeitsbegriff für eine solche große Pflegereform. Der ist jetzt über Jahre angekündigt, wird nicht umgesetzt. Und deswegen klagen wir jetzt, weil wir einfach das Vertrauen verloren haben, dass das in dieser Legislaturperiode noch umgesetzt wird. Und wir glauben einfach, dass jedes Jahr, was verloren geht für die Betroffenen, ein Jahr zu viel ist.
Aber muss denn nicht auch der Begriff der Pflegebedürftigkeit vielleicht neu definiert werden?
Das wäre ja im Rahmen einer solchen großen Pflegereform der Fall. Es gibt einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff.
Die ja auf dem Weg ist.
Die auf dem Weg ist seit 2009.
Ja, und das, da vertrauen wir haben jetzt, Sie?
Ja, wir haben jetzt einfach den dritten Gesundheitsminister, der sagt, er setzt es um. Und wir haben das Vertrauen verloren. Und deswegen sagen wir, wir machen jetzt Druck, weil wir davon ausgehen, dass die Ankündigung, dass der eventuell 2017, das ist jetzt der politische Stand der Dinge, umgesetzt wird, dieser Ankündigung vertrauen wir nicht mehr. Und wir wollen die Politik zwingen über das Verfassungsgericht.
Hätte denn nicht nochmal nachgehakt, politische Lobbyarbeit ausgereicht? Aber da sagen Sie, seit 2009
eben.
Warten Sie
da drauf. Also politische Lobbyarbeit betreiben wir seit über 10 Jahren in dem Fall. Und es ist bestimmt auch unserer Lobbyarbeit zu verdanken, dass die Diskussion auf dem Stand ist, auf dem sie jetzt ist. Aber es reicht halt nicht mehr aus.
Haben Sie eine Ahnung, warum sich die Politik in dieser allgemeinen Begrifflichkeit da so stoisch stellt?
Ja, das ist wahrscheinlich für die meisten Menschen zu erahnen. Da geht es ums Geld. Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff kostet mehr Geld, etwa 5 Milliarden. Und diese 5 Milliarden müssten über eine Erhöhung der Pflegebeiträge, also der Pflegeversicherung, der Beiträge der Pflegeversicherung hereinkommen. Die ist seit ihrer Einführung vor 20 Jahren kaum angehoben worden. Und das wäre halt jetzt einfach mal dringend notwendig. Das würde übrigens auch langfristig Geld sparen, weil wenn es einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff gibt, dann haben wir eine Situation, dass wahrscheinlich weniger Menschen in Pflegeheime müssen, weil man im Vorfeld auch die Angehörigen stärken würde. Die könnten zum Beispiel mit Dementen viel besser auch noch die häusliche Pflege bewerkstelligen. Also die 5 Milliarden, die da einerseits ausgegeben werden, würde man langfristig sicher sparen an ganz anderen Stellen.
Sie haben das Stichwort häusliche Pflege gesagt. Bedeutet das denn, dass diejenigen, die pflegen, und zum Beispiel die Eltern oder Großeltern bei sich in der Wohnung haben, was ja ohnehin schon manchmal schlicht und einfach ein räumliches Problem ist, die würden dann bezuschusst werden.
Richtig. Eine solche große Pflegereform, wie sie jetzt in der Schublade liegt und wie wir hoffen, dass sie möglichst schnell umgesetzt wird, die würde auch gerade auch den pflegenden Angehörigen helfen durch eine ganze Reihe von Leistungen, die dann möglich wären.
Steuererleichterung?
Steuererleichterung weniger als mehr, zum Beispiel die Möglichkeit, Tagespflege in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wenn man selbst jemanden zu Hause hat, vielleicht eine Pflegekraft zu holen, die mir es dann ermöglicht, auch mal einen Einkauf oder Ähnliches zu machen. Mhm. Da sind also Leistungen drinne, die den pflegenden Angehörigen entlasten. Und das würde dazu führen, dass wahrscheinlich nicht so schnell so viele Menschen in Heime abgeschoben würden. Oder was heißt abgeschoben werden? Abschieben ist der falsche Begriff. Leute sind dann irgendwann überfordert, dass sie also nicht in Heime kommen. Und die Heimunterbringung ist ja nochmal wieder was, was viel, viel teurer ist als die Pflege zu Hause. Das heißt, diese große Pflegereform würde langfristig allen Beteiligten helfen und Geld sparen.
Ganz realistisch betrachtet, wie groß sehen Sie die Chance auf einen Erfolg von Ihrer Beschwerde?
Wir haben die Beschwerde wirklich juristisch geprüft. Ja, wir beziehen uns ja auf eine Dissertation einer Juristin und unsere Juristen haben sich das genau angeguckt und wir halten es für sehr gut möglich, dass wir erfolgreich sind, sonst würden wir das nicht machen.
Philipp Stelo von der VdK Hessen Thüringen, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.
Bitte.
Man kann darüber betrübt sein, dass es juristischer Mittel bedarf, um eigentlich Selbstverständliches zu erreichen. Doch in diesem Fall ist vielleicht die Verfassungsbeschwerde auch ein Vehikel, um eine dringend notwendige Diskussion über die Missstände auszulösen, vielleicht sogar sie abzuschaffen. Der Tag auf HR2 Kultur. Wo bleibt die Menschenwürde im Alter? Diese Frage kann nicht nur per Gesetz beantwortet werden. Das wusste auch Bert Brecht, als er über die unwürdige Greisin schrieb.
Sie war eine kleine, magere Frau mit lebhaften Eidechsenaugen, aber langsamer Sprechweise. Mit recht kärglichen Mitteln hatte sie 5 Kinder großgezogen, von den 7, die sie geboren hatte. Davon war sie mit den Jahren kleiner geworden. Von den Kindern gingen die 2 Mädchen nach Amerika und 2 der Söhne zogen ebenfalls weg. Nur der Jüngste, der eine schwache Gesundheit hatte, blieb im Städtchen. Er wurde Buchdrucker und legte sich eine viel zu große Familie zu. So war sie allein im Haus, als mein Großvater gestorben war. Die Kinder schrieben sich Briefe über das Problem, was mit ihr zu geschehen hätte. Einer konnte ihr bei sich ein Heim anbieten und der Buchdrucker wollte mit den Seinen zu ihr ins Haus ziehen. Aber die Greisin verhielt sich abweisend zu den Vorschlägen und wollte nur von jedem ihrer Kinder, das dazu imstande war, eine kleine geldliche Unterstützung annehmen. Die Lithografenanstalt, längst veraltet, brachte fast nichts beim Verkauf und es waren auch Schulden da. Die Kinder schrieben ihr, sie könne doch nicht ganz allein leben. Aber als sie darauf überhaupt nicht einging, gaben sie nach und schickten ihr monatlich ein bisschen Geld. Schließlich, dachten sie, war ja der Buchdrucker im Städtchen geblieben.
Bert Brecht über eine ganz und gar nicht so alte Greisin. Es bleibt aber die Frage, kann, was eigentlich im Idealfall selbstverständlich sein soll, kann sich also die Familie um die Alten in der Gesellschaft, die sie in ihrer eigenen Gesellschaft, eben in ihrer eigenen Familie haben, kümmern? Und wenn dann ein Gesetz kommt, ein neues Gesetz, kann das in dieser Frage auch noch weiterhelfen? Ich bin jetzt verbunden mit Oliver Tollmein, Fachanwalt für Medizinrecht und Mitbegründer der Kanzlei Menschen und Rechte. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Tollmein, was bedeutet die fixierte Menschenwürde aus dem Artikel 1 des Grundgesetzes ganz konkret und in diesem Zusammenhang?
Nun, ganz konkret bedeutet die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes, dass das natürlich auch in der Pflege zu gelten hat. Und das heißt, dass in der Pflege dadurch im Prinzip gewisse Mindeststandards zu gelten haben, beispielsweise, dass es nicht akzeptabel ist, wenn jemand im Heim gesagt bekommt, er kann das Bett nicht verlassen, weil nicht ausreichend Pflegekräfte vorhanden sind, oder dass jemand im Pflegeheim trotzdem natürlich die Möglichkeit haben muss, am gesellschaftlichen Leben außerhalb des Pflegeheims teilzunehmen. Das sind aber eben Anforderungen, die keineswegs so selbstverständlich dann auch in der Praxis umgesetzt werden. Und deswegen kann man schon sagen, wir haben eine relativ massive, dauernde, fortwährende Verletzung auch des Grundrechts auf Menschenwürde in der Pflege, weswegen ja so viele Menschen Angst davor haben. in stationäre Versorgungseinrichtungen zu gehen, weswegen die zu Hause bleiben wollen, nur zu Hause ambulante Pflege gewährt zu bekommen, das ist eben häufig auch sehr, sehr schwierig.
Herr Tollmein, ist die Verfassungsbeschwerde vielleicht das letzte Mittel oder auch ein Beweis der Hilflosigkeit im Umgang mit dem Problem?
Also ich denke, die Verfassungsbeschwerde, die jetzt geplant ist und die ja auch zum Teil von anderen auch eingelegt worden ist, diese Verfassungsbeschwerde ist jedenfalls ein Instrument, um aufmerksam zu machen auf die gravierenden Missstände, die es hier in der Pflege gibt, um eventuell auch Unterstützung vom Bundesverfassungsgericht in diesem Bereich zu bekommen. Sie ist sicherlich nicht etwas, wovon man sich erwarten kann, dass es eine Lösung gibt, denn eine Lösung dessen, was im Bereich der Pflege an Missständen existiert, das verlangt eine gesellschaftliche Anstrengung. Das Recht kann hier flankierend zur Seite stehen, das Recht kann das aber nicht stemmen.
Also, das bedeutet vielleicht sogar, dass man mit juristischen Modalitäten die Politik vielleicht gar nicht zu adäquaten Schritten zwingen kann.
Ja, und es geht hier nicht nur, denke ich, um die Politik, sondern es geht natürlich auch darum, dass die Menschen selber sich für die Pflege interessieren müssen, dass die Menschen begreifen müssen, dass Pflege ein eminent politisches Thema ist, für das sie sich einsetzen müssen, dass der Frage von Klimakatastrophe oder Umweltschutz oder Atomenergie oder von mir aus auch Verteidigungspolitik mindestens gleichrangig ist. Und von dieser Erkenntnis und von einer solchen Praxis sind wir weit entfernt. Pflege gilt als ein Spezialistenthema. Und dann etwas, womit man konfrontiert ist und nicht so recht weiter weiß, wenn es einen selber oder die eigene Familie betrifft. Aber dann gilt es als ein praktisches Problem und eben auch noch nicht als eine gesellschaftliche Grundfrage.
Sollte denn das Verhältnis von Leistungsträger und Erbringer dann auch noch erweitert werden? Wäre das ein Schritt in die richtige Richtung?
Das wäre sicherlich eine ganz wichtige Sache. Wir haben ja die Situation, dass viele Dinge, die Pflege konturieren, die deutlich machen, wie zum Beispiel Pflege geleistet wird in stationären Einrichtungen, so Banalitäten wie, was werden dort eigentlich für Vergütungssätze gezahlt, wie sind die Leistungserbringungsklauseln ausgestaltet, die werden ausgehandelt zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern, also den Sozialämtern und den Eigentümern von Pflegeheimen. Diejenigen, um die es eigentlich geht, die tauchen in diesem Ganzen kaum auf. Die haben gewisse Mitwirkungsmöglichkeiten im kleinen Bereich, im Pflegeheim selber. Aber in der Ausgestaltung der Pflege tauchen Patienten, tauchen Angehörige, tauchen Betroffenenverbände nicht auf. Und hier ist eine Demokratisierung ganz, ganz dringend erforderlich. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es erste zaghafte Versuche durch die Patientenbeteiligungsverordnung, die aber auch noch längst nicht so weit reichen, wie das erforderlich wäre. Sowas brauchen wir in der Pflege auch. Auf jeden Fall, ganz, ganz maßgeblich.
Herr Tollmein, was soll man denn von den manchmal doch sehr schroffen Worten halten, die zum Beispiel ständig davon sprechen, dass Abrechnungen gefälscht wurden, was es hier offensichtlich gegeben hat, Dienstpläne manipuliert, es wird der Korruption Tür und Tor geöffnet, sagt Transparency. Hilft das in der Sache weiter?
Das sind sicherlich Missstände, die es gibt, die es in einem Bereich mit solchen Umsätzen wie in der Pflege, da werden ja jährlich einige Milliarden umgesetzt, logischerweise geben wird. Die gibt es aber natürlich in allen anderen Bereichen auch, ohne dass man deswegen sagen kann, damit, wenn wir das beseitigen, wenn wir die Missstände beseitigen, dann haben wir die Lösung des strukturellen Problems. Meines Erachtens lenken diese Fragen ab, die müssen wir auch klären, aber die sind nicht das Zentrum. Das Zentrum ist die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Pflege? Wie ist Pflege orientiert? Wie kann man sicherstellen, dass Menschen, die einen Unterstützungsbedarf im körperlichen oder im psychischen oder auch im Bereich der intellektuellen Beeinträchtigungen haben, dass die trotzdem noch Herren und Frauen ihrer selbst sind, dass die noch bestimmen können, wie sie leben wollen, dass die eben nicht gezwungen werden, sich einer Heimordnung und den Dienstplänen eines Pflegeheimes zu unterwerfen. Wie können wir dafür sorgen, dass Menschen mit Pflegebedarf, Menschen, die eigentümlich sind, die Demenzen haben, dass die weiterhin als Subjekt behandelt werden? Das sind die Fragen, die wir klären müssen. Da muss geforscht werden, da müssen Experimente gemacht werden, da brauchen wir viel mehr an unterschiedlichen Pflegeangeboten, einen echten Pflegemarkt, der nicht nur die Frage ist, wie wir den heute kennen, dass es halt unterschiedliche Anbieter von Heimen gibt, sondern es muss ganz unterschiedliche Angebote geben. Und die Heime sind sicherlich das Angebot, das am uninteressantesten ist. Das hinzukriegen, das ist eigentlich die eigentliche Aufgabe und das ist das, was wir leisten müssen. Und da wird uns wahrscheinlich alleine weder die Verfassungsbeschwerde noch der Kampf gegen Korruption in der Pflege weiterhelfen.
Ganz kurz zum Schluss noch, wie groß sind die Erfolgsaussichten?
Tja, es gibt eine gut begründete juristische Auffassung, dass man hier von einem Pflegenotstand in Deutschland sprechen kann und dass der Staat da gewisse Schutzpflichten hat. Das ist aber trotz allem juristisch eine Mindermeinung. Eher würde ich sagen, unter 50%.
Das war Oliver Tollmein von der Kanzlei Menschen und Rechte. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Verbunden bin ich jetzt mit Klaus Fussek. Und Herr Fussek, Sie sind ein Mann, der nun wirklich sehr genau weiß, was in diesem Sektor Altenpflege und in den Heimen, in den Pflegeheimen wirklich passiert. Sie sind auch, Herr Fussek, Verfasser des Buches Es ist genug, auch alte Menschen haben Rechte. Guten Abend erstmal.
Guten Abend.
Ihr Buch wird als Abrechnung bezeichnet. Sind Sie verzweifelt angesichts Ihrer Mahnungen und langjährigen Analysen? Warum wurden Sie nicht erhört, Herr Fussek?
Also ein Stückchen verzweifelt bin ich schon, wenn man das so circa 35 Jahre lang öffentlich macht und eigentlich immer wieder bestätigt wird, leider, weil die meisten Informanten sind ja Pflegekräfte, die sich verzweifelt seit Jahrzehnten an mich mich wenden. Und wenn man dann aber auch die Erkenntnis hat, wenn man U- und S-Bahn fährt und angesprochen wird, weil man ja erkannt wird, wenn man im Fernsehen ist und so weiter, und ich merke, alle wissen Bescheid. Ja, das ist das, was mich eigentlich so, alle wissen Bescheid, alle schweigen, alle verdrängen. Und das macht einen schon traurig, weil diese Pflegeheime, sage ich immer, sind ja nicht irgendwie in Guantanamo oder in der Ukraine oder so, sondern die sind ja vor unserer Haustüre, in unserem Ort, in unserer Gemeinde. Und in diesen Heimen, muss man ja auch immer dazu sagen, liegen ja unsere Eltern oder wohnen, leben unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Angehörigen. Und letzter Satz dazu, jeder, der es wissen will, kann sich überzeugen. Wir müssten ja nur uns kümmern, besuchen, nachschauen, dann wüssten wir Bescheid und dann bräuchte es auch kein Fussek, der dieses Thema öffentlich macht.
1,7 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. In privaten Pflegeeinrichtungen kommt auf 55 Alte eine Pflegekraft. In öffentlichen eine Pflegekraft auf 77 Pflegefälle. Ist Komfort im Alter eine Frage des Geldes?
Es ist komplizierter. Also ich meine, ich würde es jetzt mal so sagen, ich kenne sehr gut geführte Pflegeheime, wobei ich selber in keines hinein möchte, aber es gibt diese Häuser. Ich kenne dort sehr gut geführte Heimleitungen, die mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Einfühlungsvermögen und Wertschätzung dafür sorgen, dass es dem Personal gut geht und man kann das auf einen Nenner bringen, zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Gäste. Ich kenne diese Einrichtungen auch von innen, die dann einfach für ihre Mitarbeiter sorgen, Fortbildung, Weiterbildung, Gesundheitsförderung, Seelsorge, psychologische Begleitung, Auszeiten, familienfreundliche Arbeitszeiten, natürlich eine ordentliche tarifliche Bezahlung. Und in diesen Häusern gibt es wenig Personalfluktuation, haben sie eine niedrige Krankheitsquote, eine hohe Arbeitszufriedenheit und diese Häuser sind nicht teurer wie die schlechten. Also es würde gehen.
Klaus Fussek war das, Verfasser des Buches Es ist genug, auch alte Menschen haben Rechte. Herr Fussek, wir haben gleich nochmal die Gelegenheit, weiter miteinander zu reden.
Jo.
Der Tag auf HR2 Kultur. Anlässlich der Verfassungsbeschwerde des Sozialverbandes VDK zur Verankerung der würdigen Behandlung von Alten und überhaupt Pflegebedürftigen ist die bisherige Bilanz auch unserer Sendung hier eher nüchtern. Eine Garantie auf eine menschenwürdige Behandlung gibt es nicht. Verschweigen wollen wir aber nicht, dass es sich hier letztlich um eine gesellschaftliche, gar private Fragestellung handelt. Bert Brecht schrieb in seinem Gedicht »Die unwürdige Greisin«, was eine 72-jährige Frau und Mutter von 5 Kindern mit ihrem Alter macht. Dazu gehört auch ein neu entdeckter Lebensstil.
Etwa ein halbes Jahr nach dem Tod des Großvaters schrieb der Buchdrucker meinem Vater, dass die Mutter jetzt jeden zweiten Tag im Gasthof esse. Was für eine Nachricht. Großmutter, die Zeit ihres Lebens für ein Dutzend Menschen gekocht und immer nur die Reste aufgegessen hatte, aß jetzt im Gasthof. Was war in sie gefahren? Bald darauf führte meinen Vater eine Geschäftsreise in die Nähe und er besuchte seine Mutter. Er traf sie im Begriffe auszugehen. Sie nahm den Hut wieder ab und setzte ihm ein Glas Rotwein mit Zwieback vor. Sie schien ganz ausgeglichener Stimmung zu sein, weder besonders aufgekratzt noch besonders schweigsam. Sie erkundigte sich nach uns, allerdings nicht sehr eingehend und wollte hauptsächlich wissen, ob es für die Kinder auch Kirschen gäbe. Da war sie ganz wie immer. Die Stube war natürlich peinlich sauber und sie sah gesund aus. Das Einzige, was auf ihr neues Leben hindeutete, war, dass sie nicht mit meinem Vater auf den Gottesacker gehen wollte, das Grab ihres Mannes zu besuchen. »Du kannst allein hingehen«, sagte sie beiläufig. »Es ist das dritte von links in der 11. Reihe. Ich muss noch wohin.«
Auch das gehört zu einem würdigen Altern. Sich durchsetzen, autonom zu bleiben, solange es geht, nicht aufzugeben. HR2, der Tag. Gibt es eine garantierte Menschenwürde im Alter, fragen wir. Die Antwort darauf heißt knapp nein. Aber die Verschiebung der Demografiekurve auf mehr Alte, das kann man schlicht und einfach nicht beiseite schieben und dann auch demzufolge auf mehr Pflegebedürftige in unserer Gesellschaft. Und darauf sind wir nicht vorbereitet. Unsere Kollegin Ruth Kirchner in Peking berichtet, wie der Pflegenotstand in China zum großen Geschäft wird.
Das Ausbildungs- und Sprachlehrzentrum in der Stadt Weihai in der Küstenprovinz Shandong. Hier werden seit dem letzten Frühjahr auch Deutschkurse angeboten für Krankenpfleger, die nach Deutschland gehen wollen. Unter den Studenten ist die 23-jährige Zhang Na. Die Deutschen sind sehr präzise, ernsthaft und pünktlich. Das bewundere ich. Ich will gut Deutsch lernen und im September nach Deutschland gehen. Für den 8-monatigen Deutschkurs zahlt Zhang, die Tochter einfacher Arbeiter aus Zentralchina, rund 1.000 Euro plus Unterkunft und Verpflegung. Nur wenn sie in das Pilotprojekt des Arbeitgeberverbandes Pflege aufgenommen wird, werden ihr die Kosten erstattet. Dafür muss sie eine Deutschprüfung ablegen, ein Einstellungsgespräch mit ihrem zukünftigen Arbeitgeber führen und, ganz wichtig, zunächst ihr Bachelorstudium in Krankenpflege abschließen. Zu Deutschland fällt ihr, wie den meisten Studenten, nicht allzu viel ein. Beethoven, Nietzsche, Marx, sagt sie. Sie wisse sehr wenig über Deutschland, aber sie habe einen Werbefilm gesehen. In Deutschland sei es überall schön, vor allem die Natur. In Weihai büffeln derzeit rund 50 Studenten deutsche Vokabeln. Doch nicht alle haben die richtige Qualifikation für das Pilotprojekt. Vielen fehlt der BA. Aber Wang Juwen, Manager des Ausbildungszentrums, sucht nach eigenen Worten auch für diese Studenten Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland. Von der Zusammenarbeit verspricht er sich viel. Die beiden Länder ergänzen sich sehr gut. Deutschland hat ein ernsthaftes Problem mit der Überalterung. China hat viele Arbeitskräfte. Und in China werden alte Menschen traditionell respektiert und umsorgt. Daher gibt es für die Zusammenarbeit viel Spielraum. Allerdings ist der Berufsalltag von Pflegekräften in beiden Ländern sehr unterschiedlich. Die chinesischen Krankenpfleger mit Uni-Abschluss würden im eigenen Land viele mühsame Tätigkeiten, die in Deutschland zum Alltag gehören, gar nicht ausüben müssen. Dafür hat man in chinesischen Einrichtungen sogenannte Hugong. Das sind angelernte Kräfte, meist Wanderarbeiter vom Land, die für wenig Geld Patienten waschen, füttern und ihnen beim Gang zur Toilette helfen. Zhang Na macht sich dennoch wenig Sorgen. Ich bin noch sehr jung. Ich will Erfahrungen sammeln, sodass ich später meinen Enkeln erzählen kann, ich habe die Welt gesehen. Dafür büffeln Zhang und ihre Mitstudenten Deutsch und hoffen, dass ihr Ausflug ins Land von Beethoven und Marx eines Tages das große Abenteuer wird.
Gewiss haben wir hier keine chinesischen Zustände, aber die wachsende Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland und Europa überhaupt, im Gegensatz zu den nicht garantierten menschenwürdigen Pflegeoptionen, verweist auf eine ähnliche Problemlage wie in China. Ich begrüße jetzt Loring Sittler. Sie sind Leiter des Generali Zukunftsfonds. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Westphal.
Sie haben eine Studie, genauer gesagt, Generali Zukunftsfonds hat eine Studie erstellt und da kommen sie zu neuen Ergebnissen. Insgesamt befragt wurden, es waren wohl 400 Leute im Alter von 85 bis 99 Jahren. Was ist der Kernpunkt der Aussage in Ihrer Studie?
Der Kernpunkt der Aussage ist, dass die Alten Bedürfnisse haben, die wir als Gesellschaft so bisher nicht erkannt haben und auch nicht befriedigen können, weil wir sie nicht erkannt haben. Sie wollen nämlich nicht aus dem Leben fallen, wie Sie selber sagen, sondern als mitverantwortliche Subjekte am gesellschaftlichen Leben aktiv teilhaben, soweit das noch geht, insbesondere eben durch Gespräche und Austausch mit Jüngeren und sich so auf diese Weise noch einbringen in eine Generationenfolge, die ihnen wichtig ist. Das ist im Grunde die zentrale Erkenntnis. Und wir glauben, dass das ganz gut passt in ein allgemeines Defizit, was man feststellen kann, dass wir in der alten Pflege, insbesondere in der hochaltrigen Pflege, von einem ganz falschen Menschenbild ausgehen. Wir reduzieren sie sozusagen auf einen körperlichen Roboter und kümmern uns um ihre sozusagen rein körperlichen Phänomene. Und alles, was Geist und Seele betrifft, spielt im Grunde keine Rolle, weil diese Dimensionen uns irgendwie verloren gegangen sind.
Das heißt, in der gegebenen Pflege, Herr Sittler, ist eigentlich das, was vorherrscht, quasi nach dem medizinischen Handbuch. Die geistige Stimulation, alles das fehlt, während vielleicht die medizinische Fürsorge noch einigermaßen zur Geltung kommt.
Ganz genau. Und das halten wir für eine besonders infame, sozusagen subtile Form der Altersdiskriminierung, dass man das einfach nicht zur Kenntnis nimmt und deswegen auch nicht etwas zu tun für notwendig hält. Und das ist eine unterlassene Hilfeleistung im Grunde.
Herr Sittler, klären Sie uns auf. Sie haben eine hochaltrigen Studie gemacht. Ich hatte darauf hingewiesen, 85 plus. Was unterscheidet eine solche Studie von Studien, die zum Beispiel in einer jüngeren Altersgruppe gemacht werden?
Wir glauben, dass die Alten eine besondere sozusagen Zusammensetzung ihrer ihnen eigenen Fähigkeiten haben. Zum Beispiel, also sie sind sehr stark auf das Prinzip der Generativität aus. Also sie wollen sich in einer Generationenfolge sehen und den nachfolgenden Generationen was mitgeben von ihrem Wertverständnis, von ihrem Verantwortungsgefühl für ihre Zukunft. Sie haben etwas, was den Jüngeren einfach abgeht, weil sie nicht alt genug sind. Sie haben sogenannte Daseinsthemen, also zentrale Themen, die sie ihr Leben lang begleiten und die sie jetzt sozusagen im Rückblick zu einer eigenen Identität, einer Einheit zusammenbringen. Und damit sind sie sehr profilierte Personen, die man als solche auch wahrnehmen muss. Das ist, glaube ich, eine besondere Eigenart. Und vielleicht etwas anderes noch, was viele nicht glauben, aber ich glaube, da ist was dran. Herr Professor Kruse, der führende Gerontologe in Heidelberg, der die Studie auch gemacht hat, der sagt, ein normaler Alter ist auch geprägt von etwas, was wir Offenheit nennen. Also wenn Alte verstockt sind, wie es so oft heißt, und wir uns darüber beschweren, dann sagt er, diese Verstocktheit sagt mehr über das aus, wie wir die Alten behandeln, als über deren eigentliche Natur. Sondern die werden eben so, weil sie so behandelt und abgeschoben werden. Und dann werden sie natürlich auch verstockt. Und er sagt, grundsätzlich sind auch gerade die Hochaltrigen einem intergenerativen Dialog gegenüber sehr offen.
Herr Sittler,
die Ausnahmen bestätigen die Regel.
Herr Sittler, ist es denn dann auch so, dass man eigentlich eine Schlussfolgerung ziehen könnte, dass wenn man die Alten, ich spreche wieder von der Gruppe 85 plus, würdiger und vielleicht auch mit größerer Stimulation behandelt, dann sinkt wiederum die medizinische Behandlungsnotwendigkeit?
Ganz genau. Das gilt generell sowohl für die jungen Alten als auch für die alten Alten. Je mehr man sie in das gesellschaftliche Leben integriert und ihnen vermittelt, dass sie gebraucht werden, desto gesünder werden sie, weil sie eben sagen, ich erfülle noch eine Funktion im Leben und dämmere nicht vor mich hin, sondern werde gefragt, was ich meine zum aktuellen Hilfebedarf von Jugendlichen oder zum Lernen oder was auch immer. Und deswegen haben sie dann weniger Zeit, über ihre Krankheiten nachzudenken, in sich zu verfallen, Altersdepressionen zu entwickeln, die ja sehr weit verbreitet sind. Und dagegen gibt es nur ein Mittel, nämlich stärker mit ihnen umgehen und das verwirklichen, was zur menschlichen Würde gehört, nämlich Teilhabe.
Ist Deutschland von einem negativen Altersbild beherrscht?
Das ist so. Also bei dem hohen Alter ganz besonders und selbst bei den jungen Alten, wenn Sie gucken, wie kommt eine Bundesregierung dazu, die Rente mit 63 zu verabschieden? Das ist ein total negatives Altersbild, weil man sagt, die Arbeit macht die Leute fertig und sie wollen daraus fliehen, sobald sie wollen. Wenn Sie den Spiegeltitel von heute sehen, da steht, die Arbeit macht Alte glücklich. Gerade die erfüllt, die sehen ihre Erfüllung darin. Und das gilt im ähnlichen Sinne natürlich nicht für die Hochaltrigen, die wollen ja nicht mehr gegen Geld arbeiten, aber sie wollen am Leben ihrer Familie und an ihrer Gemeinschaft, ihrer Nachbarschaft aktiv teilhaben, weil das Leben ist. Und wenn es ihnen verwehrt wird, dann fallen sie aus dem Leben. So einfach ist das. Und dann werden sie auch krank.
Eine menschenwürdige Behandlung im Alter in die Verfassung und im Gesetz aufzunehmen, das ist das Anliegen, wo es im Moment auch in der Presse drum geht. Ist es wahrscheinlich, dass das durchkommt?
Nein. Wir halten das für sehr unwahrscheinlich, denn und wir glauben auch im Übrigen, dass hier nicht der Gesetzgeber gefordert ist, sondern hier ist in der Tat jeder einzelne Mensch, jeder
Sohn, jede Tochter, jeder Enkel, jede Enkelin, im Grunde alle Wohlfahrtsverbände, die Leute, die Altenheime betreiben, auch die privaten Betreiber, allesamt, die in Nachbarschaften tätig sind, können mehr dafür tun, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt, der auch die Alten betrifft, besser funktioniert und wir mehr Zusammenhalt erzeugen und damit auch mehr Miteinander und dafür mehr Lebensqualität erzeugen, gerade in Zeiten des demografischen Wandels.
So, die Theorie liegt klar, nur die Praxis funktioniert noch nicht. Alt und abgeschoben ins Pflegeheim, dabei sind die Verhältnisse dort alles andere als adäquat. Bisher haben wir die Stichworte gehört, darunter Folter, Zwangsfixierung, mangelnde Versorgung in Altenheimen. Zeit, sich nach Alternativen und einer menschenwürdigen Pflege umzuschauen, die es nämlich auch gibt. So im sogenannten Demenzdorf Adenau in der Eifel. Erika Kroll war für uns dort.
Die Damen sind fleißig beim Ausschneiden, Sterne ausschneiden und aufkleben.
Und bald ist alles fertig.
Pfleger Thomas bastelt mit 6 Bewohnern des Dorfes Laternen für St. Martin. Nebenan in der großen Wohnküche wird das Mittagessen vorbereitet. Pflegedienstleiterin Birgit Meurer.
Hier vorne werden Kartoffeln geschält und Zwiebeln geschält für das Mittagessen. Da wird Geschirr gespült. Die Männer kehren den Hof, die Männer putzen die Schuhe. Die schälen aber auch genauso gerne mit Kartoffeln. Oder lesen halt einfach Zeitungen, schauen Fernsehen.
Birgit Meurer trägt keinen weißen Schwesternkittel, sondern Jeans und Pullover. Auch die Wohnküche gibt keinen Hinweis darauf, dass man sich in einem Pflegeheim befindet. Das Mobiliar ist alt und aus Holz. Küchenschränke aus den 50er Jahren helfen den Bewohnern, sich in der Zeit zu fühlen, an die sie sich noch erinnern können. Jeder kann sich an der Hausarbeit beteiligen, niemand muss. So entsteht der Eindruck eines Gemeinschaftslebens wie früher auf dem Dorf.
Die haben alle ein Zimmer, aber das Zimmer wird mehr oder weniger nur für die Nacht halt aufgesucht oder halt auch manchmal nachts nicht aufgesucht. Dann wird auf den vielen Sofas und in den vielen Sesseln, die Sie hier überall sehen, auch übernachtet. Und das Hauptleben findet halt einfach hier in der Gruppe oder hinten in der Gruppe statt, wo Gedächtnistraining gemacht wird und wo halt gesungen wird, Ball gespielt wird, alles Mögliche.
Das Leben im Dorf wird von den Bewohnern bestimmt. Hier wird den verwirrten Menschen kein fester Tagesablauf vorgeschrieben, den sie nicht mehr verstehen würden. Sie können aufstehen oder ins Bett gehen, wann sie möchten oder auch die ganze Nacht aufbleiben. Die Philosophie des Dorfes ist Mensch sein, Mensch bleiben, sagt die Sozialpädagogin Waltraud Käuser, die das Dorf konzipiert hat.
Wir haben hier Menschen vor uns und wir stören uns so ein bisschen daran, dass die so ein Stück weit degradiert werden als Demenzkranke. Man diskutiert über Symptome, man diskutiert über Therapieansätze und wir wehren uns da so ein bisschen und sagen, das ist ein Mensch, der ist alt und verwirrt und basta.
Demenz, sagt Waltraud Käuser, ist keine Krankheit, sondern eine normale Begleiterscheinung des immer längeren Lebens. Deshalb müsse Demenz auch nicht therapiert, sondern akzeptiert werden. Hauptaugenmerk des Dorflebens ist es, die Würde der Bewohner zu wahren und ihnen nicht permanent ihre Defizite vorzuhalten. Projektleiterin Margarete Scherer.
Das bedeutet für die Mitarbeiter, dass sie einst auf die Bewohner eingehen, dass sie mit ihnen zusammenleben, dass sie sie so nehmen, wie sie auch sind in ihrer Demenz. Wenn sie aus der Kaffeetasse halt einen Blumentopf machen, dann ist das so. Also alle diese Dinge, die die Bewohner tun, tun sie aus irgendwelchen Gründen. Deswegen, wir müssen nur ergründen, wo wir sie denn abholen können und wo sie denn jetzt gerade mit ihren Gedanken sind. Aber wir korrigieren sie nicht.
Erika Kröll über das Demenzdorf Adenau. Zurück zu Klaus Fussek, Verfasser des Buches »Es ist genug, auch alte Menschen haben Rechte«. Herr Fussek, Sie haben das gerade mitgehört. Ja. Ist das jetzt ein Modell, das auch für die Allgemeinheit ein großes Potenzial haben könnte, oder sind das privilegierte Siedlungen?
Also wenn man das hört, kommen einem die Tränen. Ich kenne dieses Haus, es ist genial. Sie haben die Mitarbeiterinnen gehört. Das ist einfach machbar. Wir brauchen keine neuen Studien, wir brauchen keine neuen Untersuchungen. Wir müssen im Prinzip von diesem Projekt, ich sage jetzt mal, Plagiate machen. Vor allem dieses Haus ist auch bezahlbar, die Pflege ist bezahlbar, sie ist machbar. Sie brauchen allerdings Menschen, die eine solche Grundhaltung, so eine Wertschätzung entgegenbringen. Und dann ist das selbstverständlich machbar. Aber bitte keine neuen Studien, keine neuen Modellprojekte, einfach die Dinge umsetzen, die man... Wir haben kein Erkenntnisproblem in Deutschland.
Herr Fussek, Sie sagen ja auch, das Thema Altenpflege, wie die stattfindet, in was für einem Kontext und Rahmen, das muss kommunalisiert werden.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Also es ist ja in den Vorgesprächen schon angekommen, es geht darum, das kann nicht der Gesetzgeber für meine Eltern, ich bin selber auch pflegender Angehöriger, sind meine Geschwister und ich verantwortlich, ja wer denn sonst? Meine Eltern leben in einer Gemeinde, wo sie ihr ganzes Leben gearbeitet, dort ehrenamtlich tätig waren, sich dort betätigt haben und natürlich ist die Kommune, die Gemeinde für Kinder und somit auch für die älteren Menschen verantwortlich. Und die Projekte und die Heime, die in Ordnung sind und ich sage jetzt mal, wo Normalität herrscht, ja da überall, wo Menschen sind, passieren Fehler, passieren Mängel. Dort funktioniert das einigermaßen, weil sich viele Menschen kümmern, viele Menschen Aufgaben übernehmen. Es gibt ein Frühwarnsystem. Viele dieser Skandale oder Probleme, die wir in den Zeitungen, in den Medien hören, können dort gar nicht passieren, weil dort immer Menschen sind, die aufpassen, ich sage jetzt mal Schutzengel, Kümmerer, Paten. Und es geht, die Verantwortung wird auf viele Schultern verteilt und in diesen Kommunen gibt es natürlich nicht nur Heime, sondern gibt es Tagespflegen, es gibt Bürgerinitiativen, es gibt Nachbarschaftshilfen, die Hospizbewegung, eine wunderbare Bewegung und dann glaube ich, wenn das funktioniert, wenn die Kommune Verantwortung übernimmt, dann könnte das Problem zu bewältigen zu sein.
Die Kommune, das sind wir. Müssen wir uns auch ändern? Muss unsere Auffassung auch von dem, was alt sein, alt werden bedeutet, müssen sich da nicht auch unsere Auffassungen ändern? Man kann ja nicht immer allgemein an die Gesellschaft appellieren oder an die Politik.
Nein, also die Gesellschaft sind wir ja. Ja, also wir müssen uns bei Zeiten damit beschäftigen. Wir können es uns nicht leisten, dieses Thema kollektiv zu verdrängen. Vor allem, weil das ein Thema ist, das uns ja alle betreffen wird. Es hat auch nichts mit Parteipolitik oder mit Ideologie zu tun. Ich kann auch diese Themen, diese Diskussionen nicht mehr hören. Es gibt doch keinen Menschen, der für schlechte Pflege ist. Es gibt keinen Menschen, der für Minutenpflege ist. Aber wir müssen eins sehen, die schlechte Pflege ist ein Geschäft. Es ist ein Riesengeschäft. Und solange wir uns diesen volkswirtschaftlichen und ich sage auch ethischen Irrsinn leisten, das heißt, je schlechter Sie pflegen, desto mehr Geld kriegen Sie, weil je höher ist die Pflegestufe. Also wir pflegen in die Betten und das Projekt, was Sie gerade hier vorgestellt haben, dort ist genau das Gegenteil. Dort werden die Menschen mobilisiert, aktiviert. Man behandelt sie mit Respekt, mit Wertschätzung. Und dann haben die Menschen auch einen Sinn, sie haben eine Aufgabe, sie stürzen nicht, sie brauchen weniger Medikamente und sie bleiben länger selbstbestimmt. Das bedeutet aber, dass natürlich es dann weniger Geld gibt, weil die Pflegestufen dann, das ist ja unser absurdes System, natürlich dann nicht in dieser Höhe vorhanden sind.
Und trotzdem, Herr Fossek, wir brauchen ein ganzes Konglomerat, die auch ganz konkrete Maßnahmen beinhalten. Was ist denn zum Beispiel mit dem Thema Steuererleichterungen für Pflegende?
Ah, wissen Sie, da würde ich jetzt mal sagen, das würde die Sendung sprengen. Da brauchen wir kreative Lösungen. Da haben wir Ideen und so weiter. Ich denke, im Mittelpunkt stehen die Alten, die pflegebedürftigen Menschen.
Moment, Herr Fossek, ja, da lasse ich jetzt noch mal nicht nach. Sicherlich, wir müssen nicht die ganze Bandbreite der Steuererleichterungsmöglichkeiten durchgehen. Aber zum Beispiel etwas anderes, Arbeitskräfte zu finden. Ja. Jeder, der über diesen Sektor spricht, weiß, dass es viele Leute gibt, die schlicht und einfach sagen, diese Arbeit kann ich nicht machen. Ich werde die nicht machen und ich will auch in Zukunft da überhaupt nicht reingehen. Muss es vielleicht eine Öffnung des Arbeitsmarktes gehen? In anderen Ländern, Entschuldigung, Herr Fossek, wird der Arbeitsmarkt geöffnet und dann kommen zum Beispiel viele Pflegekräfte zum Beispiel aus den Philippinen oder aus anderen asiatischen Ländern. Also, richtig oder falsch?
Das hat ja schon was Zynisches. Ja? Wir importieren Menschen aus anderen Ländern, weil wir hier ist in einem der reichsten Länder der Welt nicht schaffen, unsere eigenen Eltern zu versorgen. Ich war letzte Woche in einer Schule für Altenpflege und sollte dort ein Referat halten und dann habe ich mir gedacht, nee, lass ich mal die Schülerinnen reden und ich muss Ihnen sagen, nach 20 Minuten habe ich den Raum verlassen. Es war nicht auszuhalten, wie wir in deutschen Pflegeheimen mit Schülerinnen, mit Schülern umgehen. Den Nachwuchs, lassen Sie mich salopp, verheizen. Das heißt,
Wodurch?
Indem wir sie überfordern, indem wir sie alleine lassen, indem sie keine Supervision, indem sie keine Begleitung bekommen. Schülerin, 22 Schülerin habe ich dort erlebt, die hatte ein Burnout mit 22 Jahren in der Ausbildung. Ja, und Sie können das gleiche Kontrastprogramm habe ich. Ich kenne Heime oder das, was Frau Scherer dort gerade vorgestellt hat. Ich kenne wiederum Heime, die pflegen ihre Schülerinnen, die begleiten sie, die bekommen Anleitung. Sie werden wertgeschätzt und sie werden begleitet als sozusagen als Juwelen. Ja, natürlich kann man das machen. Ich kenne Heime, die sagen, wir haben null Personalprobleme. Und das Thema Bezahlung, was immer seit Jahrzehnten, wir müssen sie besser bezahlen, ja, da bezahlen wir sie halt. Die mächtigsten Arbeitgeber sind die Kirchen und die Wohlfahrtsverbände. Es gibt doch niemand, der gegen eine bessere Bezahlung ist. Nein, ich behaupte, der Pflegenotstand ist hausgemacht. Wir brauchen natürlich auch Menschen, aus dem Ausland. Aber zunächst einmal ist es unsere Aufgabe hier, diesen Beruf zu pflegen. Und es ist ein wunderbarer Beruf. Und der Zusatz, den Sie gerade gesagt haben, die Menschen wollen nicht unter den gegebenen Rahmenbedingungen arbeiten. Sie wollen nicht nach Minuten im Akkord pflegen. Sie wollen nicht einen Dokumentationswahnsinn praktizieren. Und sie wollen wertschätzend pflegen. Und allein meine Antwort wäre, Hospizkultur in alle Pflegeheime, ja, und unter Palliativpflege arbeiten, dann finden Sie auch wieder Personal. Und ich kenne großartige Pflegekräfte, die sind gescheitert an den Arbeitsbedingungen, nicht an dem Beruf, nicht an den Anforderungen, die alte Menschen jetzt zum Beispiel stellen. Ich kenne eine Pflegekraft, die vielleicht das Zitat, was ich, die hat mir gesagt, Herr Fussek, es ist für mich eine Ehre, ältere Menschen am letzten Lebensabschnitt begleiten zu dürfen, aber das, ich will diesen Menschen in die Augen schauen dürfen, ich will mit ihnen zur Toilette, ich will mit ihnen an die frische Luft und ich will sie in Würde, mit Respekt pflegen und das kann ich nicht, weil zwei Menschen können nicht 30 Leute pflegen. Und übrigens, auch die ausländischen Pflegekräfte werden das nicht mitmachen, das verspreche ich Ihnen. Die ersten spanischen Pflegekräfte, habe ich gelesen, sind ja schon wieder nach Hause gegangen, weil sie gesagt haben, so wollen wir nicht pflegen.
Also, das war Klaus Fussek. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, ja. Herr Fussek, und auf Wiederhören. Alt werden und daran denken, was dann passiert, das haben wir bisher verstanden. Das gehört wohl immer noch zu den unpopulärsten Themen dieser Republik. Den Hintergrund dafür hat unter anderem auch gerade Klaus Fussek geliefert. Vielleicht muss man aber schon deshalb darüber reden, denn eines vereint uns alle, wir werden älter. Bert Brecht schrieb über die nach Freiheit suchende alte Frau, die sich so gar nicht aufs Altenteil schieben lassen wollte. Die so unwürdige Greisin entdeckt sogar das Reisen für sich.
Das nächste, was berichtet wurde, war, dass sie eine Breck bestellt hatte und nach einem Ausflugsort gefahren war, an einem gewöhnlichen Donnerstag. Eine Breck war ein großes, hochräderiges Pferdegefährt mit Plätzen für ganze Familien. Und nach der Breck kam die Reise nach K., einer größeren Stadt, etwa 2 Eisenbahnstunden entfernt. Dort war ein Pferderennen. Und zu dem Pferderennen fuhr meine Großmutter. Der Buchdrucker war jetzt durch und durch alarmiert. Er wollte einen Arzt hinzugezogen haben. Mein Vater schüttelte den Kopf, als er den Brief las, lehnte aber die Hinzuziehung eines Arztes ab. Nach K. war meine Großmutter nicht allein gefahren. Sie hatte ein junges Mädchen mitgenommen, eine halb Schwachsinnige, wie der Buchdrucker schrieb, das Küchenmädchen des Gasthofes, in dem die Greisin jeden zweiten Tag speiste. Dieser Krüppel spielte von jetzt ab eine Rolle. Meine Großmutter schien einen Narren an ihr gefressen zu haben. Sie nahm sie mit ins Kino und zum Flickschuster, der sich übrigens als Sozialdemokrat herausgestellt hatte, und es ging das Gerücht, dass die beiden Frauen bei einem Glas Rotwein in der Küche Karten spielten. »Sie hat dem Krüppel jetzt einen Hut gekauft mit Rosen drauf«, schrieb der Buchdrucker verzweifelt, »und unsere Anna hat kein Kommunionskleid.« Die Briefe meines Onkels wurden ganz hysterisch, handelten nur von der unwürdigen Aufführung unserer lieben Mutter und gaben sonst nichts mehr her.
Das war die Sendung Der Tag auf HR2. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören im Studio Uwe Westphal und tschüss.